Was ist Buddhismus? Ein Vortrag von Horst Gungel, gehalten im Ökobüro Hanau 1996. Den ersten Abschnitt meines Vortrags habe ich überschrieben mit Lernen als Aufgabe. Die meisten Heilslehren werben ja heutzutage damit, wie einfach und wie toll bei ihnen alles sei. Oder auf Neudeutsch, voll geil. Ich kann euch so tolle Versprechungen leider nicht machen. Ich kann, wenn ihr euch spirituell entwickeln wolltet, nur Lernen anbieten. Alle Wesen haben die Chance zu lernen. Spätestens seit Überprüfung dieser These mit intelligenten Tieren, dem Pawlowschen Hund, ist dies auch für die westliche Wissenschaft erwiesen. Alle intelligenten Systeme haben die Chance zu lernen. Ein solches intelligentes System ist der Mensch. Der Mensch hat sogar die Pflicht zu lernen, um dem Begriff Mensch gerecht zu werden. Diese Entscheidung zu lernen ist der Schritt vom Homo erectus, das heißt lateinisch aufrecht gehendes Herrentier, zum Homo sapiens, lateinisch weißes Herrentier oder auch Mensch. Vom intelligiblen Wesen, wie Kant es ausdrückt, also ein Wesen, das potenzielle Intelligenz in sich trägt, zum intelligenten Wesen. Dies ist der Schritt, durch den sich der Mensch seiner Buddha-Natur bewusst wird. Unter Buddha-Natur versteht der Buddhismus die uns innewohnende Kraft, so viel zu lernen, dass wir zur Erlösung, zum Nibbana gelangen. Was aber sollen die Lernobjekte des sich entwickelnden Menschen sein? Nun, wir lernen eine Menge in unserem Leben, darunter auch eine ganze Reihe von Nützlichen. Wir lernen unseren Körper zu beherrschen und unsere Sinnesorgane zu benutzen. Wir lernen sprechen. Vielleicht lernen wir sogar zu kommunizieren. Aber wir lernen auch viele Fertigkeiten, die zwar gesellschaftlich erwünscht sind, die aber unserer Entwicklung nicht dienen. Wir lernen binomische Formeln, den Aufbau eines Atomkerns und Buchführung. Hier, beim Erlernen des Buddha-Dharma, geht es darum, über uns selbst zu lernen, zur Selbsterkenntnis zu kommen. Dabei sind vier Punkte ganz wesentlich. Punkt 1. Lernen unserer Gedanken und Motive gewahr zu werden. Wir handeln. Wir denken. Wir reden. Häufig genug ist das Reden nur Plappern. Häufig genug ist das Denken chaotisch. Häufig genug ist uns unser eigenes Handeln, wenn wir hinterher darüber reflektieren, selbst ein Rätsel. Das habe ich nicht gewollt, ist der Schlüsselsatz für diejenigen, die auf dem Weg der geistigen Evolution noch nicht weit fortgeschritten sind, aber immerhin mit sich selbst bereits ehrlich sind. Wir müssten uns eigentlich endlich, wenn wir denn auf dem Weg der Menschwerdung weiterschreiten wollen, klar darüber werden, was uns denn zu bestimmten Handlungen motiviert hat, welche Gedanken dahinter standen. Ein Beispiel. In unserer Gesellschaft herrscht das Weltbild des Konsumismus. Der kategorische Imperativ dieser Gesellschaftsform heißt konsumiere. Was dahinter steckt, ist offensichtlich eine Gier. Sonst würden wir nicht so viele Dinge konsumieren wollen. Nun wäre es an der Reihe weiter zu fragen, was ist das eigentlich, wonach wir gieren? Es ist bestimmt nicht das, was wir kaufen. Wir kaufen vielleicht Zigaretten, und suchen Freiheit und Abenteuer. Freiheit wovon? Abenteuer, um aus welchem Trott zu entfliehen? Und warum gieren wir danach? Mit diesen Fragen kommen wir schon zum Punkt 2, dessen, was wir erlernen sollen. Der Punkt 2 lautet: Erkennen, was uns beeinflusst. Wie komme ich also dazu, eine bestimmte Art von Gier an den Tag zu legen? Oder manchmal verhalten wir uns anderen Personen gegenüber negativ, ablehnend. Mitunter verletzen wir auf diese Art unsere Mitmenschen. Damit ist natürlich nicht verletzen in dem Sinn gemeint, dass wir jemanden schlagen. Aber mitunter sagen wir etwas, zum Beispiel höhnisch, und es kommt bei dem anderen kränkend an. Dies geschieht, ohne dass wir diese andere Person wirklich kränken wollen. Ja, vielleicht mögen wir es sogar besonders gern. Vielleicht ist es ja jemand aus unserer allernächsten Umgebung. Unser Lebenspartner, unsere Eltern oder unsere Kinder. Personen, die wir lieben und denen wir für viele Dinge dankbar sind. Dennoch verletzen wir sie. Unsere Aufgabe ist es also, uns zu fragen, was brachte uns dazu, das auf diese Art zu formulieren? Was brachte uns dazu, diesen Tonfall zu verwenden? Wir haben gehandelt mit Worten. Wir haben jemanden verletzt. Bei genauer Überlegung hätte uns das klar sein müssen. Dennoch haben wir so gehandelt. Was war das Motiv, was dahinter steckt? Was hat uns beeinflusst? Möglicherweise haben wir ein Verhalten wiederholt, das wir früher von anderen erfahren haben, was wir bei diesen als überlegen erkannt haben. Vielleicht haben wir ein solches Verhalten seitens unserer Eltern erfahren, als wir klein waren. Vielleicht war es auch die Erfahrung mit Mitschülern oder Lehrern, die so handelten. Möglicherweise ist uns auch im Arbeitsleben ein Vorgesetzter so begegnet. Vielleicht haben wir es jedoch auch aus zweiter Hand erhalten, zum Beispiel aus einem Film, und es hat uns dort beeindruckt. Irgendwann haben wir auf jeden Fall mitbekommen, dass dieses Verhalten das Verhalten eines scheinbar Überlegenen ist, andere abzubügeln. Wenn wir dieses höhnische Verhalten aus unserem Beispiel also früher als die Reaktion eines scheinbar Überlegenen gesehen haben, mit dem dieser seine Überlegenheit gegenüber anderen ausgespielt hat, und wenn wir dieses Verhalten jetzt auch gegenüber einer anderen Person zum Ausbruch bringen, dann sollten wir uns darüber klar sein. A. Früher hat mich dieses Verhalten, seine Überlegenheit zu zeigen, beeindruckt. B. Nun lege ich dieses Verhalten an den Tag. C. Daraus folgt: Ich versuche, gegenüber dieser anderen Person eine Überlegenheit aufzubauen. Dieses eben angedeutete Verfahren in 3 Schritten bezeichne ich als selbsterkenntnistheoretischen Dreisatz. Es bedeutet Lernen. Lernen über uns selbst, über unsere Motive und Gedanken. Lernen, dass Grundlage einer Verhaltensänderung sein kann. Lernen als Basis unserer autonomen, unserer selbstgesteuerten Evolution. Wenn wir erkannt haben, was unsere Motive sind, wenn wir unsere unbewussten Gedanken bewusst gemacht haben, dann sind wir in der Lage, Verantwortung zu übernehmen für unsere Ansichten. Und das ist der dritte Punkt dessen, was wir lernen müssen. Verantwortung zu übernehmen für unsere Ansichten. Der Weg ist also, durch Lernen zur Selbsterkenntnis zu gelangen und durch Selbsterkenntnis zur Selbstverantwortung zu kommen. Nunmehr sind wir uns unserer Emotionen bewusst und damit beim vierten Punkt dessen, was wir lernen müssen, nämlich erkennen, welche Emotionen dahinter stecken. Da wir emotional handeln, sind wir noch ganz von dieser Welt, tragen die Bürde der biologischen Evolution in uns. Mit dem Schritt in Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung sind wir uns aber dieser Bürde bewusst. Wir haben den Schritt vom Homo erectus zum Homo sapiens gemacht. Unser Menschsein ist jetzt nicht mehr auf ein äußeres Erscheinungsmerkmal begrenzt, sondern zeigt sich in einer geistigen Evolution. Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist eines der grundlegenden Erkenntnisse jeder objektiven, jeder logischen, jeder wissenschaftlichen Betrachtung. Dieses Gesetz des Entstehens in Abhängigkeit, auf Pali heißt es Paccicca Samuppada, formuliert der Buddha so. Es folgt das Gesetz des bedingten Entstehens. Wenn dieses besteht, wird jenes. Aus der Entstehung von diesem entsteht jenes. Wird dieses nicht, so wird auch jenes nicht. Und wenn dieses aufhört, hört jenes auf. So war das Zitat vom Buddha. Dies zeigt, dass wir Dinge erkennen können und erkennen müssen in ihren Ursachen, aber auch in ihren Folgen. So logisch dieses Gesetz ist und in so bemerkenswerter Einfachheit es vom Buddha formuliert wurde, so selbstverständlich es uns erscheint, so wenig sind wir uns dieses Gesetzes in unserem täglichen Handeln bewusst. Erst durch Reflexion dringen gewisse Selbstverständlichkeiten in unser Bewusstsein vor. Ein Beispiel dafür. Der Verbrauch von Tropenholz. Es ist unmittelbar einsichtig und bekannt, dass der Tropenwald ein Phänomen ist, das sich über Millionen von Jahren aufgebaut hat und unter damals herrschenden Bedingungen ein stabiles Ökosystem war. Sonst gäbe es das ja nicht mehr. Niemals früher wurden in großem Maßstab Tropenhölzer entnommen und exportiert. Da es sich bei den Hölzern um ein sehr hartes Material handelt, müssen es alte Bäume sein, die verarbeitet werden. Denn junges Holz ist weich. All das ist uns bekannt. In den letzten Jahrzehnten kamen immer mehr Tropenhölzer auf den Markt. Selbst ohne genaue Information über die Hintergründe müsste uns eigentlich klar sein, erstens, dass in den Tropen Raubbau an Hölzern getrieben wird. Zweitens, dass internationale Vermarkter und Anbieter ihre Profitmaximierung nicht in Zyklen von Jahrhunderten, das ist nämlich die Zeit, die eine funktionierende Waldwirtschaft benötigt, um solche Hölzer zu kultivieren, dass sie also die Profitmaximierung nicht in Zyklen von Jahrhunderten anstrebt, sondern in sehr viel kürzeren Zeiträumen. Drittens, dass der Verlust von Wäldern, die bekanntlich CO2 absorbieren und Sauerstoff abgeben, zum Anstieg des CO2-Gehalts in der Luft führt. Viertens, dass derzeit aufgrund der gestiegenen Verbrennungsprozesse durch Industrie, Kraftwerke, Raumheizung und Autos der CO2-Gehalt in der Luft sowieso die Tendenz zum Ansteigen hat, mithin mehr aufgeforstet und weniger abgeholzt werden müsste, um das Weltklima stabil zu halten. Fünftens, dass jede Nachfrage nach Tropenholz den gefährlichen Rodungsprozess verstärkt und daher, sechstens, darf ich unter keinen Umständen Tropenholz kaufen. All das müsste einem logisch denkenden Menschen eigentlich klar sein. Folglich kann ein verantwortungsbewusst handelnder Mensch eigentlich gar kein Tropenholz kaufen. Dennoch, habe ich Mitte der 70er Jahre einen Wohnzimmerschrank aus Mahagoni gekauft, einfach weil mir die Farbe gefiel. Von der Tropenholzproblematik hatte ich noch nichts gehört. Aber hätte ich in Ruhe die Folgen meines Kaufentscheides logisch geprüft, so wie ich das oben dargestellt habe, so hätte mir klar sein müssen, dass dieser Kaufentscheid gefährlich ist und dumm. Dennoch habe ich es gemacht wie die meisten Menschen. Nicht erst nachgedacht, sondern erst gehandelt. Das Gesetz des bedingten Entstehens ist uns alles klar. keine Zweifel daran, dass es bedingtes Entstehen gibt. Wirklich bewusst wird es uns jedoch erst, wenn wir so weit sind, erst zu denken und dann zu handeln. Daher lautet die Maxime der ökologisch bewussten Buddhisten: Meditieren, Wissen, Handeln. Heute würde ich den Schrank nicht mehr kaufen. Aber ich mache noch andere Fehler, denn häufig gelingt es mir nicht immer rechtzeitig, das Gesetz des bedingten Entstehens gedanklich anzuwenden. Dies unterscheidet den Menschen, der den Dharma einübt, von dem Erlösten, der richtig handelt und nicht mehr üben muss, vom Heiligen. Man kann dieses Gesetz auf zwei verschiedene Arten kurz formulieren. Erstens, das Gesetz von der Ursache. Es lautet: Alles geschieht in Abhängigkeit von Ursachen. Oben habe ich auf ein Fehlverhalten hingewiesen. Eine Person verhält sich höhnisch. Dies geschieht nicht von allein, sondern es geschieht in Abhängigkeit von Ursachen. Eine der Ursachen ist A, dass ich zu einem früheren Zeitpunkt diese Art, sich zu verhalten, als eine mögliche kennengelernt habe. Weiterhin sind Ursachen B, welchen Eindruck dies damals auf mich machte, und C, welche Person jetzt mein Gegenüber ist, D, welchen Eindruck ich auf diese Person machen möchte, und E, von welchen Stimmungen ich gerade in diesem Moment abhängig bin. Das ist das Gesetz von der Ursache, angewendet auf ein konkretes Beispiel. Und dann gibt es das zweite Gesetz, das Gesetz von der Wirkung. Es lautet: Keine Aktion ist ohne Wirkung. Alles, was ich tue, hat Auswirkungen. So zum Beispiel, wenn ich höhnisch bin. Direkte Auswirkung auf die Person, gegenüber der ich höhnisch war, ist, dass diese Person sich verletzt fühlt. Vielleicht ist diese Person dadurch aggressiv und lässt diese Aggressivität an einen Dritten aus. Oder aber diese Person reagiert nicht aggressiv, sie ist traurig. Sie kann an diesem Tag oder in den nächsten Stunden nicht ruhig das tun, was sie tun wollte, weil sie sich geärgert hat, weil ich sie geärgert habe, weil sie darüber wütend ist. Dadurch, dass diese Person nicht das tut, was sie in Ruhe tun wollte, zum Beispiel die Zeitung lesen, entgeht ihr eine bestimmte Information. Auch das kann Folgen haben. Keine Aktion ist ohne Wirkung. Und sie wirkt natürlich auch auf mich selbst zurück. Vielleicht fühle ich mich durch die gelungene Zurschaustellung meiner vermeintlichen Überlegenheit bestätigt und in meinem Verhalten verstärkt. Möglicherweise führt dies aber auch dazu, dass sich die anderen vor mir zurückziehen. Das könnte weiterhin dazu führen, dass ich mein Verhalten überdenke und korrigiere. Auch dies wäre eine Rückwirkung, eine positive. Wahrscheinlich allerdings ist, dass ich auf die entstehende Vereinsamung damit reagiere, dass ich noch höhnischer und sarkastischer werde. In diesem Fall ergäbe sich ein negativ verstärkender Regelskreis, ein sogenannter Teufelskreis. Wir müssen dabei allerdings berücksichtigen, dass es nicht genau eine klar erkennbare Rückwirkung gibt. Alles, was geschieht, hat ein ganzes Bündel von Ursachen. Und alles, was geschieht, hat auch eine Vielzahl von Auswirkungen. Ein Teil davon auf andere, ein Teil davon auf mich selbst. Wir brauchen also kein lineares Ursache-Wirkung-Denken. Vielmehr vollzieht sich dieses Gesetz im Rahmen der Multikausalität oder auch Konditionalität. Daher ist vernetztes Denken nötig, so wie es ganz typisch für ökologisches Denken ist. Ich komme zur Erläuterung der Stufen des bedingten Entstehens. Teil 1 dieser Erläuterung. Das bedingte Entstehen möchte ich jetzt untersuchen, indem ich die Evolutionstheorie in die Überlegungen einbeziehe. Da gibt es erstens die physikalisch-anorganische Stufe. Dies ist die einfachste Stufe bedingten Entstehens. Hier gelten die Gesetze von Physik und Chemie. Wenn ich zum Beispiel einen Stift, den ich in der Hand halte, loslasse, so fällt er nach unten. Ursache und Wirkung sind hier für jeden unmittelbar einsichtig. Die Wirkung, der Stift fällt, kam durch das Zusammenwirken von zwei Ursachen zustande, nämlich einmal der Tatsache, dass ich den Gegenstand loslasse, zum anderen, weil wir uns im Schwerkraftfeld des Planeten Erden befinden. Das gleiche gilt für chemische Gesetze. Wenn ich Wasserstoffmoleküle und Sauerstoffmoleküle zusammenbringe, dann kommt es zu einer Verpuffung, Knallgas. Viele ähnliche Beispiele der Anwendung physikalischer und chemischer Gesetze kennen wir entweder aufgrund eigener Erfahrung oder aus unserem Schulunterricht. Das war die erste Stufe, die physikalisch-anorganische Stufe. Jetzt komme ich zur zweiten Stufe, zur organischen Stufe. Auf der organischen Stufe kommen biologische Gesetze hinzu, während die physikalischen und chemischen weiter gelten. Tausende solcher einfachen Vorgänge gibt es zum Beispiel auf der Ebene der Zellen. Die Photosynthese ist ein solcher biologischer Vorgang. Oder die Wirkung von Bakterien und Gärstoffen. Diese Gesetze sind auf der Stufenleiter der Evolution eine Stufe höher entwickelt als die physikalischen und chemischen Gegensätze. So ist der Planet Erde der derzeit einzige uns bekannte Ort, an dem die Evolution diese Stufe erreicht hat. Da die Grundlage hiervon jedoch allgemein gültige Gesetze sind, Dharma, so ist zu vermuten, dass es zahlreiche Orte im Universum gibt, an denen diese Evolutionsstufe erreicht wurde. Und auf dieser Evolutionsstufe sprechen wir nicht mehr nur von Materie, sondern etwas höher entwickelten, von Leben. Ein neuer Schöpfungstag hat begonnen, würden die Christen und anderen Einschöpfer-Gottgläubige sagen. Das Rad der Evolution hat sich einmal mehr gedreht als der gleiche Sachverhalt aus ökobuddhistischer Sicht. Auch diese biologischen Gesetze der organischen Stufe funktionieren auf der Basis des bedingten Entstehens. So müssen zum Beispiel Bedingungen, ganz klar bestimmte Bedingungen gegeben sein, damit Brot schimmelt. Wir kommen zur dritten Evolutionsstufe, die untere psychische Stufe. In dieser dritten Stufe treten Sinnenwahrnehmungen auf, aufgrund derer unwillkürliche Bewusstseinsfunktionen entstehen. Verbrennen wir uns beispielsweise die Finger aufgrund unachtsamen Anfassen eines heißen Gegenstandes, so werden wir sofort, das heißt aufgrund einer unwillkürlichen Reaktion, die Hand zurückziehen. Entwickelte Lebewesen unterliegen den Stufen 1 bis 3. Also der physikalisch-chemischen, der biologischen und der unteren psychischen Stufe. Also bis zum Auftreten der Sinneswahrnehmung zur Steuerung unwillkürlicher Reaktionen hat sich das Rad der Evolution ein weiteres Mal gedreht. Bevor wir uns dem Gang der Evolution zu Ende betrachten, möchte ich noch ein weiteres Prinzip in unsere Betrachtung mit einbeziehen. Ich komme nun zu einem anderen Begriff der Philosophie des Buddha Dharma, nämlich dem Karma. Wenn wir den Begriff Karma hören, denken wir meist an so etwas wie Schicksal. Vielleicht verwechseln wir den Begriff sogar mit dem arabischen Wort Kismet, das unausweichliches Schicksal bedeutet, einer völlig anderen Denkrichtung entstammt. Karma heißt aber nichts anderes als Handeln, beabsichtigende Tat. Und damit sind wir wieder zurück bei dem Prinzip von Ursache und Wirkung beim bedingten Entstehen. Und ich komme damit zum dritten Gesetz, das ich hier beschreiben möchte. Es ist das Gesetz von der karmischen Ordnung und es lautet: Jedes willentliche Tun führt zu einer Wirkung, die der Täter selbst schließlich erleben wird. Die Eigentat dieser Wirkung ist von der Absicht bedingt, in der die Tat begangen wurde. Zur Illustration komme ich wieder auf mein oben erwähntes Beispiel des höhnischen Verhaltens zurück. Der Täter ist über einen Rückkoppelungsmechanismus derjenige, der die Wirkung seines Handelns zu spüren bekommt. Zum Beispiel dadurch, dass sich andere von ihm zurückziehen. Diese Wirkung ist verursacht durch die Absicht, die er hatte. Er wollte seine vermeintliche Überlegenheit deutlich werden lassen. Er wollte sich über andere erheben. Und damit ist es so, wie Jesus dieses Prinzip erläutert: Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Das ist nichts anderes als das Wirken des Gesetzes von der karmischen Ordnung. Die karmische Ordnung ist ein kybernetisches System der Rückkopplung zwischen Subjekt und Objekt. Dieses System sucht nach jeder Störung durch karmisches Handeln nach einem neuen Gleichgewicht. Jede Handlung des Subjekts stört die Balance. Das System muss sich anpassen, um das Gleichgewicht wiederzufinden. Jede Handlung, jedes Einwirken auf die Umwelt führt zu einer Rückkopplung. Damit sind das Gesetz des bedingten Entstehens plus das kybernetische Prinzip zusammen nichts anderes als das Gesetz von der karmischen Ordnung. Allerdings unter Verwendung der im Westen üblichen Terminologie. Die Taten des Subjekts verändern das Objekt, das diese Einwirkungen aufnimmt. Das wiederum wirkt auf das Subjekt zurück. Wir können diese Wirkung aus zwei Blickwinkeln betrachten. Und damit komme ich zum vierten Gesetz. Dem Gesetz von der subjektiven Wirkung. Unsere Umstände, so besagt dieses Gesetz, und unser Erleben ist durch das geformt, was wir früher gedacht, gesagt oder getan haben. Oder anders ausgedrückt, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Wenn ich in der Vergangenheit gegenüber Dritten höhnisch war, dann beeinflusst dies meine derzeitigen Lebensumstände, zum Beispiel meine Vereinsamung. Das Bewusstsein auf der vorigen Stufe in der Vergangenheit bestimmt das Sein im Hier und Jetzt. Das Bewusstsein bestimmt das Sein. Das ist die grundlegende These der Philosophen des deutschen Idealismus des 19. Jahrhunderts, Kant, Hegel, Fichte und so weiter. Damit reduziert sich der deutsche Idealismus im Wesentlichen auf die Erläuterung eines Aspektes des karmischen Gesetzes. Man kann das Gesetz jedoch auch andersherum fassen. Dann wird es fünftens das Gesetz von der objektiven Wirkung. Wir finden die Wirkung unseres früheren Handels in den heutigen Situationen und Erfahrungen. Wir finden die Wirkung unseres heutigen Handelns in den Situationen und Erfahrungen von morgen, so besagt dieses Gesetz. Und damit ist es nichts anderes als der Satz: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wenn ich mich heute höhnisch gegenüber anderen verhalte und wenn keine Überlagerung mit anderen strengen karmischen Handels gegeben ist, dann werde ich morgen weniger Freunde haben, heißt diese Anwendung auf unser obiges Beispiel. Wie ich bin, das Sein zum Zeitpunkt D1, bestimmt das Bewusstsein, bestimmt meine Lebensumstände und damit die Weiterentwicklung meines Bewusstseins zum Zeitpunkt T2. Damit haben wir einen Schritt vom deutschen Idealismus des 19. Jahrhunderts zur Philosophie des Materialismus gemacht, von Karl Marx und anderen, die auf den deutschen Idealismus im 19. Jahrhundert antworten. Beides ist jedoch nur ein unterschiedlicher Aspekt ein und derselben Wirkungsweise, nämlich der Wirkung vom Gesetz von der karmischen Ordnung. So klar dieses Prinzip ist, so schwer ist es jedoch zunächst zu entdecken. Daher taten sich nicht nur die Philosophen des 19. Jahrhunderts schwer damit. Die Komplexität dieser Gesetzmäßigkeit und damit das Erkennen der Wirkungsweise erhöht sich nämlich durch zwei Gruppen von Überlagerungen. Die Komplexität der karmischen Ordnung erhöht sich durch erstens die Überlagerung der fünf Stufen des bedingten Entstehens. Bereits oben wurden die ersten drei Stufen des bedingten Entstehens erläutert. Neben dem Ursache-Wirkungsgefüge der karmischen Ordnung gibt es also auch das der physikalisch-chemischen Ordnung, der biologischen Ordnung und der unteren psychischen Ordnung. Wenn ich unzufrieden bin über mein höhnisches Verhalten und dann die Treppe herunterstürze und mir ein Bein breche, so kann das an der Tatsache liegen, dass die Treppe frisch gebohnert wird. Also eine Wirkung rein physikalisch bedingten Entstehens ist. Es kann aber auch sein, dass ich die Treppe nicht heruntergefallen wäre, wenn nicht mein zuvor höhnisches Verhalten mich innerlich beschäftigt hätte und damit ein erhebliches Teil meiner Achtsamkeit vom Prozess des Treppe heruntergehens abgezogen worden wäre. Das macht es schwerer, diese einzelnen Gesetze zu erkennen. Und dann gibt es zweitens noch die Überlagerung mehrerer karmischer Rückkopplungen. Nur das Karma-Gesetz garantiert Rückkopplung und damit Entwicklung. Damit stellt der Buddha die Lerntheorie auf und wendet sie auf den Bereich ethischen Handelns an. Eine Weiterentwicklung, eine Evolution ist nur möglich durch eine Entwicklung zu Systemen höherer Komplexität. Im Gegensatz zu anderen Evolutionsstufen muss im Bereich der geistigen Evolution ein Lernmechanismus gegeben sein. Soll nämlich die Evolution über den Bereich der physischen und biologischen Evolution auch für den Bereich des Geistigen gelten, so kann das nur der Fall sein, wenn auch hier Rückkopplung zu Lernen führen, wenn also das Gesetz der karmischen Ordnung gilt. Betrachten wir uns den Prozess der Evolution genauer. Und damit komme ich zum sechsten Gesetz, dem Gesetz von der Evolution. Es lautet: Alles Bestehende organisiert sich in einem definierten zeitlichen und räumlichen Rahmen zu Strukturen höherer Komplexität. Schauen wir uns das an, mit den drei Stufen der Evolution, die wir vorher besprochen haben. Das ist die erste, die physikalische Evolution. Hier, in dieser Evolutionsstufe, haben wir die Entstehung von Galaxien. Vom Urknall, dem größten anzunehmenden Chaos, organisiert sich die Evolution zum Kosmos. Materie organisiert sich also zu Strukturen höherer Komplexität. Und dann haben wir die zweite Stufe der Evolution, die biologische. Die sinnengesteuerte Interaktion von der Aminosäure zum Säugetier. Organismen organisieren sich zu Strukturen höherer Komplexität. Dann haben wir die dritte Stufe. Die geistige Evolution. Die Bewusstseinsevolution. Sie beginnt beim Homo erectus und führt über den Homo sapiens zum Buddha, dem Vollkommenen. Also, Bewusstsein organisiert sich zu Strukturen höherer Komplexität. Wir haben also drei Evolutionsstufen, die physikalische, die biologische und die geistige. Ich habe oben von einem definierten zeitlichen und räumlichen Rahmen gesprochen. Dieser definierte zeitliche und räumliche Rahmen kann sehr weit gefasst sein, nämlich bezogen auf unser Universum, räumlich, beziehungsweise bezogen auf die Zeit zwischen dem Urknall und dem Kollaps unseres Universums. Dieser hier benannte zeitliche Rahmen ist nicht gleich unendlich. Nach buddhistischer Auffassung gibt es viele Phasen der Entstehung und des Kollapses von Universen. Einen solchen Zeitraum nennt man ein Kalpa. Noch einmal zu den Stufen der Evolution. Auf der ersten Stufe organisiert sich Materie, die anfangs vielleicht noch nicht einmal in Form von Molekülen oder Atomen vorliegt, sondern in Form von Protonen, Elektronen, Quarks oder was auch immer. Sie organisieren sich zum Kosmos. Vom größten denkbaren Chaos, dem Urknall, gelingt es der Materie, sich zum Inbegriff der Ordnung, griechisch Kosmos, zu organisieren. Aus instabilen atomaren Strukturen, den Radionukliden, entstehen stabile Atome, entstehen Moleküle, entstehen Sternennebel, entstehen Mineralien, entstehen Fixsterne, entstehen Planetensysteme. Das ist physikalische Evolution. Und dann haben wir die biologische Evolution. Das ist das, was von Darwin zunächst unter dem Begriff der Evolution gefasst wurde. Hierher gehört auch alle sinnesgesteuerte Interaktion. Und die Vorfahren des Menschen, die vor 1 Million Jahren aus dem afrikanischen Busch in die Savanne zogen, sich am Rücken kratzten und verwundert feststellen, wow, wir können ja stehen, die haben mit der weiteren Evolutionsstufe begonnen. Diese Evolution schreitet voran bis zu dem Punkt, den wir als das Vollkommene, das Vollendete bezeichnen. Oder mit dem Pali-Wort Buddha. Die höchste geistige, komplexe Struktur, die wir erkennen können, ist die eines Buddha. Als Lebewesen, die sich bewusst entwickeln, die in einer autonomen, selbstgesteuerten Evolution sind, streben wir danach, uns dieser Vollkommenheit, Buddha, anzunähern. Dies manifestiert sich unter anderem in der Person des historischen Buddha Siddhartha Gautama Shakyamuni, der allerdings nicht die einzige Person war, der die Ehrenbezeichnung Buddha gebührt. Ein Blick auf das Christentum. Moses, der angebliche Autor der ersten 5 Bücher der christlichen Bibel, zeigt uns den Beginn der geistigen Evolution, der Evolution der 3. Stufe, sehr deutlich auf. Beginn der Evolution der 3. Stufe ist das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Laut christlicher Auffassung ist das ein Sakrileg und Grund für die Vertreibung des Menschen aus dem Paradies. Wir Buddhisten aber sagen, damit hat die geistige Evolution begonnen. Das ist die Evolution, die es uns ermöglicht, Gut und Böse, positiv und negativ aufgrund eigener Erkenntnis zu unterscheiden. Aufgrund eigener Erkenntnis heißt, dass nicht irgendein Gott daherkommt und uns sagt, was wir essen dürfen und was nicht. Warum zum Beispiel sollte man nicht von der Frucht der Erkenntnis essen? Noch dazu, wenn man dadurch befähigt wird, Gut und Böse zu unterscheiden. Der Buddhismus unterstützt die Entwicklung dieses Entscheidungsvermögens. Er ist damit die Religion der Emanzipation des Menschen und steht damit im Widerspruch zur Religion des blinden Glaubens des Moses. Fassen wir zusammen. Die Evolution vollzieht sich in kybernetischen Prozessen, nur so ist Entwicklung möglich. Die geistige Evolution vollzieht sich unter anderem in Prozessen geistiger Kybernetik, sogenannten karmischen Prozessen. Bleibt die Frage nach dem Ziel dieser Entwicklung, nach dem Ziel der Evolution der 3. Stufe, der geistigen Evolution, der Menschwerdung der Herrentiere. Ziel der Evolution der 3. Stufe ist die Überwindung der Auffassung von Subjekt und Objekt. Häufig beschrieben mit den Worten Anatta, nicht ich, Anicca, Vergänglichkeit, Dukkha, Erkenntnis der Unvollkommenheit und Shunyata, Leerheit. Gerade eben noch hatten wir festgestellt, dass am Beginn der geistigen Evolution die Einsicht in die Begriffe von Gut und Böse steht. Gut, so könnte nun einer herkommen und sagen, ist das, was mir nützt. So denkt der Egoist. Wenn ich jemand anders etwas stehle, so die Folge, so ist das gut, denn ich habe es ja dann, das Gut. Moralisch würden wir sagen, das ist nicht gut, weil wir es einem Dritten weggenommen haben. Beides geht aber davon aus, dass diese beiden Wesen, ich und der andere, verschieden sind. Ziel der dritten Stufe der Evolution ist es aber gerade, die Auffassung von der Trennung in Subjekt und Objekt zu überwinden. Das heißt, ich sehe mich nicht mehr als getrennt vom Rest an. Ich sage nicht mehr, hier ist der Mensch, hier bin ich und da ist die Umwelt, sondern ich erfahre mich als Teil dieser Umwelt. Und dadurch ist diese Umwelt nicht mehr Umwelt, sie ist dadurch die Welt. Das deutsche Wort Umwelt ist eigentlich eine sprachliche Katastrophe, denn es tut so, als wäre der Mensch und das, was um ihn herum ist, ein Gegensatz. Damit ist Umwelt das unlogischste und unökologischste Wort überhaupt. Richtig wäre es vielmehr, die gesamte Ökosphäre zu betrachten, wovon ein Teil der Mensch ist, wozu ich gehöre. Erst wenn wir dieses wirklich verinnerlicht haben, erst dann sehen wir uns nicht mehr im Widerspruch zur Welt. Ziel ist also die Überwindung der Auffassung von Subjekt und Objekt. Der Buddha prägte den Ausdruck Anatta, nicht ich. Die buddhistische Richtung des Mahayana hat als zentralen Begriff Shunyata, Leerheit von eigenständigem Wesen. Doch zurück zu den Stufen des bedingten Entstehens. Die ersten drei habe ich oben bereits besprochen. Ich will sie kurz erneut aufzählen, um die entscheidenden Stufen 4 und 5 zu erläutern. Es gab da die physikalisch-anorganische Stufe, wo die Gesetze von Physik und Chemie gelten und sonst nichts. Dann kommt zweitens die organische Stufe dazu. Hier kommen biologische Gesetze hinzu. Die chemischen und physikalischen gelten natürlich weiter. Dann kommt drittens die untere psychische Stufe. Aufgrund von Sinnwahrnehmung entstehen unwillkürliche Bewusstseinsfunktionen. Entwickelte Lebewesen unterliegen also den Stufen 1 bis 3. Und dann kommt es viertens die karmische Stufe. Diese Stufe ist der Bereich des Wollens. Nicht nur unwillkürliche Bewusstseinsfunktionen beeinflussen uns, sondern willentliches Handeln. Durch die beabsichtigenden Taten kommen wir in den Bereich des Karma. Menschen unterliegen der Stufe 1 bis 4. Demnach ist die karmische Ordnung, wie oben bereits erwähnt, nur eine Ebene der Konditionalität, die sich mit anderen Prozessen vermischt. Und es gibt auch noch die Dharma-Stufe, die fünfte Stufe der Evolution. Mit dem Erreichen der Dharma-Stufe, dem Transzendenten, erreicht das evolvierende Wesen den Point of No Return. Wer so weit gekommen ist, der ist auf dem Weg zur Vollendung, zur Buddhaschaft. Menschen, die so weit fortgeschritten sind, bezeichnen der Buddha als Sotapannas, als in den Strom eingetreten. Der Sotapanna ist die erste von vier Stufen der Entwicklung in der Dharma-Stufe, die zur Heiligkeit und damit zum Nirvana führt. Entscheidend ist, dass von hier an die Geistentwicklung so weit fortgeschritten ist, dass sie in relativ kurzer Zeit, der Buddha nennt sieben Leben, zum Erreichen des Nirvana führt. Am Übergang von der vierten, der karmischen, zur fünften Stufe des bedingten Entstehens steht die Gretchenfrage des Buddha. Warum strebe ich, die Vergänglichkeit erkennend, nach Besitz, dem Vergänglichen, Das ist Schalheit, das ist Spießertum. Warum suche ich nicht nach dem ungeborenen, nicht alternden, nicht verfallenden, todlosen, sorgenfreien, reinen, dem höchsten Schutz vor Fesseln? Nach dem Nibbana. Das Streben im Bereich der Vergänglichkeit, also vor dem Stromeintritt, dort wo wir uns befinden, basiert auf dem Verfangensein in den drei Grundübeln, die der Buddha nennt. Gier, Hass und Verblendung. Gier, das ist haben wollen, zum Beispiel von vielen Sachen, von Spaß, Genuss und Sex. Hass, das ist das, was wir nicht mögen, was wir ablehnen, was uns wehtut, was wir wegdrängen wollen. Und drittens Verblendung, das Nichtwissen, das Dummheit, das nicht wahrheitsgemäßes Erkennen der Realität. Das Streben zum Bereich des Nibbana wird gestützt, andererseits durch drei Hilfen. Das sind die drei Inhalte, zu denen der Buddhist Zuflucht nimmt. Das heißt, womit er sich zu dem Pfad bekennt und bemüht, sich den Pfad zum Nibbana zu eigen zu machen, ihn zu gehen. Und diese drei Zufluchten sind der Buddha, also Siddhartha Gautama, das Vorbild, und auch die Buddha-Natur in uns, nämlich das Potenzial, die fünfte Stufe des bedingten Entstehens zu erreichen, die jedem Wesen inhärent ist, was das Wesen von Evolution ist. Die zweite Zuflucht ist der Dharma, ist die vom Buddha verkündete Lehre, ein Naturgesetz. Das, was in seinen Grundzügen in diesem Vortrag entwickelt und erläutert wird. Und drittens ist da die Zuflucht der Sangha, die Gemeinschaft der eifrig nach der Verwirklichung der Buddhaschaft Strebenden. Der Stromeintritt in die fünfte Stufe bedingten Entstehens lässt in uns den Wunsch entstehen, zur Vollendung zu kommen, der Buddha-Natur, die uns in uns enthalten ist, zum Durchbruch zu verhelfen. Dabei können wir uns des historischen Buddha, des Siddhartha Gautama, als Vorbild bedienen. Entscheidender ist jedoch das, was uns der Buddha verkündet hat, die Lehre, die dargelegt wurde, der Dharma. Und schließlich gibt es den Sangha, wo wir mit Fragen und Antworten, aber auch in einer Gemeinschaft der Übenden unseren Rückhalt finden. Und somit komme ich zum letzten Hauptpunkt meines Vortrages, der Analyse der Predigt von Benares. Die Predigt von Benares ist die erste Predigt des Buddha nach seiner Erleuchtung. Hier hat der Buddha erstmals die Eckdaten des Dharma festgelegt. Grundlage ist die Erkenntnis dessen, was uns im Daseinskreislauf gefangen hält, nämlich diese Erkenntnis, benannt als die vier edlen Wahrheiten. Die erste edle Wahrheit ist die Wahrheit von der Unvollkommenheit. Letztlich ist alles unbefriedigend. Geburt, Alter, Krankheit, Tod, mit Unlieben vereint sein, vom Lieben getrennt sein, all das ist unangenehm, ist unbefriedigend, ist unvollkommen. Geburt. Jede Geburt hat als Folge unweigerlich Alter, Krankheit und Tod. Da alles dies leidvoll ist, leitet die Geburt einen Prozess ein, der von Unvollkommenheit, von Nachteilen geprägt ist. Auch die Geburt selbst ist leidvoll, für die Mutter und insbesondere für das Kind, das aus der Geborgenheit entrissen wird. Der Prozess des Alterns und des damit einhergehenden körperlichen Verfalls, am deutlichsten zu spüren in Krankheiten, ist leidvoll. Und auch der Tod, der all dem, wofür wir im Leben gekämpft haben, was wir uns erworben haben, ein Ende zu bereiten scheint und hinter dem das Fragezeichen der Ungewissheit steht, dessen, was danach kommt, das ist leidvoll. Mit Unlieben vereint sein, vom Lieben getrennt sein, ist leidvoll. Und wir können bei genauer Betrachtung erkennen, dass alles, was wir besitzen, leidvoll ist. Vielleicht der schöne neue BMW, den wir gekauft haben, bedeutet Leiden. Er bedeutet Leiden für den Igel, den er totfährt. Für die Bäume, die unter seinen Abgasen leiden. Für die gesamte Ökosphäre, die aufgrund der negativen CO2-Bilanz leiden muss. Für denjenigen, der ihn sich gekauft hat und jetzt die Raten zahlen muss und daher an anderer Stelle Verzicht üben muss. Unfallfolgen bedeuten Leiden. Und wenn wir erstmal die ersten 20, 30, 50.000 Kilometer damit gefahren sind, ist auch der anfängliche Genuss vorbei. Letztendlich befriedigend ist dieses Objekt unserer Gier genauso wenig wie irgendein anderes. Tief in unserem Inneren wurzelt vielmehr die Überzeugung, dass es da etwas gibt, das nicht derart unbefriedigend und schal ist. Nur was? Wir kommen zur zweiten edlen Wahrheit, der Wahrheit von der Entstehung der Unvollkommenheit. Was es da an Unvollkommenheit, an Leiden und so weiter gibt. Und wenn das Gesetz des bedingten Entstehens gilt, dann muss dieses Leiden eine Ursache haben, diese Unvollkommenheit. Und die Ursache dieses Leidens ist die Gier. Die Gier nach Lust, die Gier nach nichtigen Dingen, die Gier nach Werten, die Gier nach Vergehen. Ursache der vielfältigen Leiden, die der oben erwähnte BMW-Fahrer verursacht, ist seine Gier nach Lust gewesen. Kauf dir den Spaß, aus Freude am Autofahren. Das Auto ist eines der nichtigen Dinge, die vielleicht kurzfristig Spaß machen können, aber weit ab von dem ist, was eigentlich wesentlich ist. Bekanntlich hat der Buddha die Erleuchtung ohne Auto erreicht. Die Gier nach Werten bestimmt uns fortwährend. Wir streben danach, etwas erreichen zu wollen, etwas sein zu wollen, ein bestimmtes Image zu haben. Auch die Lebenslust gehört hierzu, denn auch der Wunsch, wiedergeboren zu werden, ist Gier. Gier nach Werten. Doch auch die umgekehrte Gier. Die Gier nach Verderben, nach Tod, nach dem Ende des Kreislaufs der Wiedergeburt ist eine Gier und damit leidhaft. Und damit komme ich zur dritten edlen Wahrheit. Der Wahrheit von der Überwindung der Unvollkommenheit. Wir haben im Rahmen des Gesetzes vom bedingten Entstehen gesehen, dass das Leid eine Ursache hat, die Gier. Verschwindet die Ursache des Leidens, so verschwindet auch das Leid. Damit ist der Weg zur Leidensüberwindung klar. Die Gier ist zu überwinden. Und wie das im Einzelnen aussieht, sagt uns der Buddha in der vierten edlen Wahrheit. Die vierte edle Wahrheit heißt die Wahrheit von dem zur Überwindung der Unvollkommenheit führenden Weg. Das Leiden kann nämlich überwunden werden, wenn man sich entsprechend verhält, den heiligen achtfachen Pfad geht. Oder anders ausgedrückt, es ist das siebente Gesetz. Das Gesetz von der Überwindung der Unvollkommenheit. Und es lautet, das alles Durchdringende, Unbefriedigende kann nur durch Überwindung seiner Bestimmungsfaktoren überwunden werden. Dies geschieht durch den achtfachen Pfad von Wissen, Ethik und Konzentration. Das Ergebnis dieser Transformation ist die Vollkommenheit des Nibbana. Schauen wir uns den edlen achtfachen Pfad im Einzelnen an. Der erste Schritt ist das wahrheitsgemäße Erkennen der Wirklichkeit, das Erkennen des Dharma, zumindest einen Schimmer davon. Eine Vision, ein Hinweis. Das Erkennen der Wahrheit, das Erkennen des Weltgesetzes ist die natürliche Voraussetzung dafür, zielgerichtet handeln zu können. Das ist im Prinzip das, was ich hier in dieser Rede versucht habe, kurz zu erläutern. Natürlich hat man dadurch nicht bereits vollkommenes Erkennen erreicht. Nicht dadurch, dass man das hier sich einmal angehört hat. Erst wenn man das völlig durchdrungen hat, wenn es in Reflexion und Sammlung geschärft wurde, wenn dieses Erkennen zur eigenen Weltsicht geworden ist, erst dann ist das Erkennen so weit gereift, dass man vom wahrheitsgemäßen Erkennen sprechen kann. Zum vollkommenen Erkennen gehört natürlich noch weitere Detailkenntnis, die ich im Rahmen dieses Vortrages nicht vermitteln kann. Dann kommen wir zum zweiten Fahrtglied, dem richtigen Entschluss, nämlich dem Entschluss, den achtfachen Pfad zu gehen. Erkennen allein bedeutet noch keine Verhaltensänderung. Und gemäß dem Leitspruch Meditieren, Wissen, Handeln muss auch der Wille da sein, die Erkenntnis in tatkräftiges Handeln umzusetzen. Dieser Entschluss bedeutet die feste Absicht, den achtfachen Pfad zu gehen und somit die Unvollkommenheit zu überwinden. Das dritte Pfadglied ist die vollkommene Rede. Und diese ist erstens wahrhaft, zweitens freundlich, drittens nützlich und viertens harmoniefördernd. Mit dem Schritt des vollkommenen Redens kommen wir bereits in den Bereich des Handelns, des verbalen Handelns zunächst. Mit vollkommenen Reden ist keinesfalls Rhetorik gemeint. Zum vollkommenen Reden gehört zunächst einmal das Gebot aller Religionen und ethischer Richtungen, nämlich sich der Lüge zu enthalten. Vollkommene Rede ist also immer erst einmal eine wahrhafte Rede. Erinnern wir uns an das oben angeführte Beispiel von der höhnischen Rede. Vielleicht war diese Rede wahr. Vielleicht war genau der zentrale Fehler des Gesprächspartners erkannt worden und treffend durch den Hohn korrigiert worden. Wahrheitsgemäß war diese Rede möglicherweise. Aber sie war weder freundlich, noch nützlich, noch harmoniefördernd. Vollkommene Rede soll aber nicht nur wahr sein, sondern sie soll auch freundlich, nützlich und harmoniefördernd sein. So lenkt beispielsweise der schwatzhafte Smalltalk von allem Wesentlichen ab und ist damit nicht hilfreich, sondern fernab von jeder Vollkommenheit. Und dann kommen wir zum vierten Pfadglied des edlen achtfachen Pfades, dem vollkommenen Handeln, das heißt nicht zum Nachteil von Wesen handeln. Wenn es nämlich, wie wir oben festgestellt haben, Ziel ist, den Dualismus von Ich und Rest der Welt zu überwinden, wenn es Ziel ist, zu erkennen, dass da gar kein Gegensatz ist, dann darf ich nicht zum Nachteil anderer Wesen handeln, sondern muss die Rechte dieser Wesen, die genau wie ich Teil des einen, des Ganzen sind, respektieren. Nehmen wir das Beispiel des Eierkaufs. Ein Sprichwort sagt über vollkommen gleichartige, homogene Produkte, diese glichen sich wie ein Ei dem anderen. Und in wirtschaftlichen Lehrbüchern wird das Funktionieren des Marktes gern am Beispiel des Eiermarktes erläutert. Wirtschaftlich verhält sich dort der Verbraucher. Welch ein Schwachsinn liegt allein schon darin, einen Menschen auf den Begriff des Verbrauchers zu reduzieren. Also wirtschaftlich verhält sich der Verbraucher, der ein gegebenes Ziel, zum Beispiel den Einkauf von 10 Eiern mit einer bestimmten Gewichtsklasse, mit dem minimalen Mitteleinsatz erledigt. Minimaler Mitteleinsatz ist der Einsatz von möglichst wenig Geld und Zeit. Die Konsequenz solch unethischen Verhaltens ist, dass viele Millionen Hennen in Legebatterien auf winzigem Platz dahin vegetieren müssen, niemals ein Nest sehen, niemals sich richtig setzen können, niemals Tageslicht, nie die Sonne sehen können, von Antibiotika ernährt und stressgeplagt sich gegenseitig verletzen. Wer immer sich also so verhält, wie unsere kapitalistisch-konsumistische Schulweisheit es lehrt, der schafft Nachfrage nach Eiern aus der Legebatteriehaltung, der handelt zum Nachteil von Wesen. Ich kann natürlich auch sagen, ich kaufe nur noch Eier aus Bodenhaltung. Jetzt verhalte ich mich zwar unökonomisch, denn ich minimiere nicht mehr den Geldaufwand. Allerdings weiß ich auch nicht, wie diese Bodenhaltung aussieht. Es wird so sein, dass die Hühner jetzt zu zigtausend einem Gebäude auf dem Boden herumlaufen, die gleichen Stresssymptome zeigen wie die oben genannten. Bleibt die Möglichkeit, dass ich nur noch Eier aus der Freilandhaltung kaufe. Aber es gibt in Deutschland etwa 8-mal so viele Eier von freilaufenden Hühnern, wie alle freilaufenden Hühner legen können. Ein Paradoxon, das geht gar nicht. Was mache ich? Ich zum Beispiel backe meiner Familie gerne einen Kuchen. Für die meisten Kuchen braucht man Eier. Da ich jedoch nicht zum Nachteil von Wesen handeln möchte, habe ich mir selbst Hühner zugelegt. Ich weiß jetzt, wie diese Hühner leben, handle zum Vorteil dieser Wesen und kann meine Familie mit Kuchen erfreuen. Allerdings ganz unökonomisch. Erstens kommt mich jedes Ei teurer und zweitens kostet es mich auch noch Zeit. Im letzten Satz stand zweimal das Wort mich. Dies ist die gängige wirtschaftliche Betrachtungsweise, die mich im Gegensatz zum Rest der Welt stellt und von mir verlangt, mein Interesse gegen die der anderen Wesen durchzusetzen. Es ist also das Dschungelgesetz vom Recht des Stärkeren. Auch dann, wenn die Stärke nur darin liegt, Teil eines Systems struktureller Gewalt gegenüber anderen Wesen zu sein. Das fünfte Pfadglied des edlen achtfachen Pfades. Der richtige Lebensunterhalt. Die aus rechtem Handeln resultierende Folge hinsichtlich des Berufs ist es also, zum Beispiel nicht mit Drogen, Lebewesen oder Waffen zu handeln. Wenn wir über unser Handeln reden, dann müssen wir natürlich auch in Betracht ziehen, welchen Lebenswandel wir insgesamt führen, damit auch, womit wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Hier, so haben wir gesehen, ist das Wurzelübel, das uns im Kreislauf des Leidens gefangen hält. Ich habe mich im letzten Punkt über die wirtschaftliche Betrachtungsweise ausgelassen, weil mir dieses Denken vertraut ist. Ich habe schließlich mal Betriebswirtschaftslehre studiert. Was also läge näher, als mir nach dem Studium einen Job in der Wirtschaft zu suchen, um einen möglichst gut bezahlten Managerposten zu ergattern? Aber, so fragte ich mich, wo soll ich mich bewerben? Zunächst betrachte ich mir dazu die Betriebe in der Nähe meines Wohnortes. Da haben wir zum Beispiel die Hanauer Nuklearbetriebe mit ihrer Technologie, die gefährlich im Normalbetrieb ist, die gefährlich ist, weil die Endlagerung nicht gesichert ist, die gefährlich ist, weil sie zum Terrorismus einlädt und die gefährlich ist, weil zivile und militärische Technologie hier extrem verwoben sind, ja nicht voneinander zu trennen sind. Oder ein anderer Großbetrieb bei Hanau, Honeywell. Hier werden neben zivilen Steuerungsmechanismen im Bereich Sondertechnologie auch Komponenten von Massenvernichtungswaffen und von Landminen produziert. Oder die chemischen Betriebe. Ganz abgesehen von den dort stattfindenden Tierversuchen greift die chemische Industrie in unsere Ökosphäre durch fortgelaufene Vergiftungsprozesse ein. Welche anderen Großindustrieunternehmen gibt es im Rhein-Main-Gebiet? Die Farbwerke Höchst. Chemie, Gift, Schädigung der Wesen. Opel. Auto, Abgase, Klimakatastrophe, Schädigung der Wesen. Die Flughafen AG. Luftverkehr, Abgase, Klimakatastrophe, Schädigung der Wesen. Überall dort, so stellte ich fest, würde ich mein Geld mit etwas verdienen, das ich gar nicht vertreten kann. Das mit dem Gebot des richtigen Lebensunterhalts, das mit dem achtfachen Pfad, das mit der Maxime der Nichtschädigung der Wesen nicht vereinbar ist. Wie löse ich dieses Dilemma? Ich ging in den Schuldienst, unterrichte Ökonomie, aber nicht so, wie ich dies oben für unsere Wirtschaft typisch beschrieben habe, sondern im Einklang mit dem Dharma. Sechstes Pfadglied. Das wahre Streben, das heißt sich bei allem anstrengen. Hier geht es also darum, der Laschheit entgegenzutreten und bei der Verwirklichung all dieser Pfadglieder sich anzustrengen. Nur wenn man sich anstrengt, hat man die Chance, dem Anspruch, meditieren, wissen, handeln, gerecht zu werden. Siebtens gibt es da das Pfadglied der höchsten Achtsamkeit. Das bedeutet, immer die Folgen zu bedenken. Ganz wichtig, vielleicht das wichtigste Pfadglied überhaupt, ist die Entfaltung der höchsten Achtsamkeit. Denn wenn alles bedingt entsteht, dann muss ich mich bei allem, was entsteht, fragen, was sind die Ursachen, dass dieses entsteht? Und noch wichtiger, bei all meinem Handeln muss ich mich fragen, was sind die Folgen dieses meines Handelns? Um an mein Eierbeispiel anzuschließen, folgendes. Da sagt einer, er möchte jetzt ein halbes Hähnchen essen, er sich vom Hähnchengrill an der Ecke holen. Häufig hört man in diesem Zusammenhang Rationalisierungen wie: Das Hähnchen ist doch sowieso schon tot. Aber natürlich schafft man durch die Nachfrage dieses Produktes, durch den Kauf dieses Produktes Nachfrage. Und dies bedeutet nicht nur den Tod von Wesen in Kauf zu nehmen, sondern ich weiß auch, wie der Marktmechanismus wirkt. Ich weiß, dass die Hähnchen aufgrund der Marktgesetze möglichst billig produziert werden müssen. Kaufe ich also ein halbes Hähnchen, so nehme ich nicht nur den Tod eines unschuldigen Wesens in Kauf, sondern ich unterstütze, ich subventioniere damit die tierquälerische Massentierhaltung. Und das achte und letzte Fahrtglied und damit auch der Ende unseres Vortrags. Die vollendete Meditation. Nur durch Meditation, Sammlung, Konzentration kann Wissen nicht nur erworben, sondern entfaltet werden. Nur durch diese Sammlung, durch die Konzentration auf Objekte unseres Betrachtens, ist es möglich, das Wissen zu entfalten, und damit schließt sich der Kreis. Dabei bedeutet Kreis nicht etwa, dass man durch ist, wenn man sich einmal auf all das eingestellt hat. Vielmehr ermöglicht gerade die Meditation ein Mehr an Wissen, woraus ein noch besseres Handeln erwachsen kann, wodurch wir zu noch intensiverer Sammlung kommen, so dass das Bild einer Spirale nach oben zur Vollendung, zum Buddha, das richtigere Bild ist. Eine Spirale gebildet aus dem achtfachen Pfad, basierend auf dem buddhistischen Dreiklang: Meditiere, wisse, handle.